Ja, und jetzt werden wir diese Sendung mit Humor beschließen, lieber Dirk.
Das heißt, ich soll gehen, oder was?
Nein, nein, du sollst gerade bleiben. Wir haben jetzt Ludger K. Wir hatten Marco Rima eingeladen, der musste leider kurzfristig absagen. Und Ludger K. hat gesagt, er springt ein, großartig. Hallo, lieber Ludger, schönen guten Abend, willkommen hier.
Ja, wir hatten doch auch Michael Ballweg eingeladen, der live bei Trump dabei ist und waren ganz scharf darauf, dass wir von ihm was erfahren konnten. Aber also die Gruppe der Leute, die eingeladen war bei oder eingeladen ist, die jetzt mit dabei war, war ja auch wirklich verblüffend, ja. Also wer da hingekommen ist. Also zum Beispiel von unserer ganzen, was normalerweise eingeladen wird, das heißt der Bundespräsident als Repräsentant des deutschen Staates, der Bundeskanzler, der Oppositionsführer, nix in der Art, ja. Aber Michael Ballweg ist eingeladen worden. Ist doch erstaunlich, gell?
Wie hat er denn der Kabarettist dazu?
Ja, erstmal hallo an euch beide und alle, die das sehen und hören. Ich freue mich, den Kollegen Marco zu vertreten und darf an dieser Stelle auch sagen, da gibt es bestimmt einige, die denken, oh Gott, Kabarett-Comedy, da habe ich gar keine Lust zu. Mir geht das ganz genauso. Also ich werde hier auch nicht auf Knopfdruck Gags abfeuern, sondern ich bin an einem Plausch interessiert, an einem humorvollen Plausch, aber nicht am Abarbeiten von vorgefertigten Borden. Also das habe ich natürlich auch mitbekommen, dass die Liste der Eingeladenen sehr ungewöhnlich ist. Und das ist natürlich meines Erachtens eine gezielte Provokation.
Mhm. Gezielte Provokation, also weil natürlich das für das Establishment hier wirklich einfach eine glatte Ohrfeige ist.
Ich denke schon. Und natürlich ist die Einladungsliste mit seinen Leuten abgesprochen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Herr Trump persönlich den Michael Ballweg kennt, aber sehr wohl Robert Kennedy. Mhm. Und was Alice Weidel betrifft, da gab es wahrscheinlich Rücksprache mit Elon Musk. Mhm. Und das hat diese kreative Liste der Eingeladenen hervorgebracht. Was ich auch sehr interessant finde, ist, wer nicht eingeladen wurde, nämlich Marine Le Pen. Das ist natürlich auch sicherlich ein Fingerzeig. Sie war kritisch gegenüber Trump und das lässt er sich nicht gefallen. Und da wird sie zur Party halt nicht eingeladen, ganz einfach. Oder bin ich da falsch informiert? Ich glaube, die ist nicht dabei.
Was mich interessiert hätte vor allem wäre, wenn hier die Politik eingeladen worden wäre, wer wäre denn dann hingefahren? Oder wäre dann diese Welle losgegangen nach dem Motto, nein, mit Donald Trump möchte man sich nicht zeigen? Also das wäre ja auch mal spannend. Wir werden es nicht erfahren, aber
die wären alle
interessiert hätte es mich schon.
Davon bin ich überzeugt. Allein der Village People wegen wären alle hingeflogen. Und Linda hätte sich das nicht entgehen lassen. Auf gar keinen Fall. Merz auch nicht. Und wenn einer geflogen wäre, dann wären alle geflogen. Ich bin fest davon überzeugt. Vielleicht also
Merz
nicht
hat
Kanzler
ja einen
und
Brief
Präsident
geschrieben. Ne? Merz hat wenigstens einen sozusagen Begrüßungsbrief geschrieben.
Also ich hörte davon, das sei sogar handschriftlich gewesen. Ja? Oh. Kann man das denn glauben? Das ist die Sauerländer Art. Ich hoffe, das kann man lesen.
Mit Herzchen drauf, oder?
Das hat er mir vorher nicht gezeigt, aber ich kann mir vorstellen, dass da auch ein Zwinkersmiley drin enthalten ist. Ich weiß es nicht. Also das ist natürlich auch eine Information, die ich irgendwo eben aufgeschnappt habe. Ich habe ja extra, auch wenn es kurzfristig war, lieber Jens, und man nicht so viel Zeit hatte, ich wie auch gerade viel mit Einrichtung des Ganzen beschäftigt war, habe ich immer wieder geguckt, was wird berichtet. Ich habe mir den Brennpunkt eben gegeben in der ARD und ich bin wirklich erstaunt, dass ein Brennpunkt um 20.15 Uhr, der sich mit der Ernennung des amerikanischen Präsidenten beschäftigt, exakt genauso aufgebaut ist wie ein Bericht in der Lokalzeit Siegerland. Es gibt da keinen Unterschied. Die schnappen sich irgendeinen bedeutungslosen Passanten raus, den sie dann dazu interviewen und vorstellen und das war's. Und an wirklich strategischen Informationen kam da nicht viel. Also es war ein Expertentum, das sich aus Leuten rekrutiert, die da sind, aber kein Insiderwissen spielen lassen können. Das fand ich sehr amüsant.
Ja, ich wollte gerade sagen, du als Kabarettist, für dich müssen das ja wahnsinnige Zeiten sein. Also du siehst dir so einen Bericht wahrscheinlich an und hast dann gleich wieder 20 Minuten Bühnenprogramm. Das man übrigens sehr empfehlen kann. Also großartig,
oh,
wenn ihr es noch nicht gesehen habt, auf jeden Fall Ludger K. anschauen. Du bist ja auch immer wieder unterwegs. Aber nochmal, das ist ja die Welt unter diesem humorvollen Aspekt zu beobachten, ist ja auch so eine Form von mentaler Hygiene, oder?
Ja, also das tut gut und es wirft auch immer wieder den eigenen Humorfaktor an. Und im letzten Jahr, was den Wahlkampf betrifft und die Berichterstattung, war das ja auch äußerst ergiebig in vielerlei Hinsicht. Wir können gerne mal ein, zwei Punkte durchgehen. Ja. Zum einen fand ich es äußerst amüsant, als Herr Elmar Thewissen nach dem ersten TV-Duell zwischen Biden und Trump sinngemäß sagte, und das kann man auch auf YouTube nachsehen, mein Eindruck ist, also Herr Tevesen, Biden sitzt jetzt ein Stück weit fester im Sattel. Und da denkt man sich, gut, dass wir Experten haben. Und mein Gag auf der Bühne ist, Elmar Tevesen wird abgekürzt ET. Da darf man sich nicht wundern, wenn der Mann eine lange Leitung hat. Ne? Also das war natürlich Quatsch. Was ebenso amüsant war, das war die Berichterstattung über diese großartigen Aktionen von Trump im Bereich des alternativen Daseins. Also der war mal McDonald's, stand anderthalb Stunden an der Fritteuse und hat mit den Leuten geplaudert. Ich glaube, Pennsylvania, ihr werdet das wissen.
Ja, und, ja, die Bilder gingen auf jeden Fall um die Welt. Ja. Donald Trump brät Pommes.
Ja, und das war natürlich wirklich so, dass er der richtige Typ dafür ist. Er war nicht ungelenk, sondern er hat wirklich mit einer spürbaren Aufrichtigkeit sich das Frittenmachen erklärt und mit den Leuten geplaudert, hat den Frauen Komplimente für ihr Aussehen gemacht. Da bist du ja ansonsten schon direkt verklagt. Und es hat Spaß gemacht, das zu gucken. Und wenige Tage später wurde auf CNN berichtet, das war alles inszeniert. Und da habe ich gedacht, Mensch, gut, dass wir solche investigativen Journalisten haben, die das rauskriegen. Also ich wunderte mich, dass deutsche Faktenchecker da nicht angedockt haben nach dem Motto Fake News, Donald Trump arbeitet gar nicht bei McDonald's. Ne? Ja. Und ansonsten war natürlich das Interview mit Joe Rogan fantastisch, volle 3 Stunden lang. Und dadurch wirkt das ZDF-Sommerinterview mit Politiker X oder Politikerin Y noch mal ein bisschen hinterwäldlerischer als ohnehin schon. Also der Bericht Immerich dieser Wahlberichterstattung an sich hat sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt halte ich alles für möglich. Also der Mann ist unberechenbar. Das Wort ist, glaube ich, hier mehrfach schon gefallen. Und ich glaube, es kann in alle Richtungen gehen. Die Spannung ist, glaube ich, bei euch auch spürbar.
Ja, die Spannung ist riesig. Also mich führt es immer wieder darauf zurück, dass ich sage, ja gut, bei mir selbst bleiben, bei mir selbst schauen, immer wieder. Das sagt es mir, also eigentlich in so einer Dauerschleife. Weil ich denke so, das andere wäre wieder diese Hoffnung in etwas zu setzen im Außen, die sich so, wie ich es hoffe oder wie mein Verstand es hofft, sowieso niemals erfüllen wird. Ja, das ist so ungefähr so, als würde ich, keine Ahnung, wirklich jetzt auch immer noch daran glauben, dass das, was auf den Wahlplakaten steht, am Ende auch umgesetzt wird. Ja, aber es ist auf jeden Fall die Rahmenbedingungen, die geschaffen werden mit Meinungsfreiheit. Und auch das habe ich heute schon häufiger in dieser Sendung gesagt, weil das einfach mein Thema ist. Glaube ich, sind die Besseren unter Trump. Ich weiß es ja auch nicht. Wir werden es sehen. Wir werden sehen, ob es irgendwie in 2, 3 Jahren komplett anders ist. Aber jetzt erstmal würde ich sagen, sehen wir an dieser Tendenz auch einen Zuckerberg, der plötzlich sagt, keine Faktenchecker mehr. Google hat, glaube ich, reagiert. Also da kommt was in Bewegung wieder in Richtung freie Meinung. Und die freie Meinung, das ist für mich das A und O.
Ja, das sehe ich genauso. Ich stimme dir dazu. Und ich glaube, dass Donald Trump zwar nicht der Heilsbringer ist, den viele sehen, aber er ist anders. Und das reicht. Es reicht, wenn mal ein Externer in die Politik kommt und nicht diese Sachen abarbeitet, die in einem Medienseminar aufgetragen wurden. Und wir hatten auch immer mal wieder in der deutschen Politik versuchsweise Leute, die plötzlich im parlamentarischen Bereich aufzutauchen drohten und dann von der Politik selbst niedergemacht wurden. Ihr könnt wahrscheinlich auch noch mit 2 Namen was anfangen. Jost Stollmann, das war ein Unternehmer, der von Gerhard Schröder intronisiert wurde als Wirtschaftsminister, glaube ich. Und der wurde von allen Seiten fertig gemacht, weil er dieses Politsprech nicht drauf hatte. Ich hätte das unglaublich interessant gefunden, so einen Praktiker mal im Amt zu wissen. Also das kennen wir ja gar nicht mehr. Mhm. Ein Leiter des Wirtschaftsressorts, der gearbeitet, also ich meine, das traut man sich ja gar nicht auszusprechen, hat nicht geklappt. Der zweite ist Herr Professor Kirchhoff, der meines Erachtens sehr, sehr respektable Ideen hervorgebracht hat, was das Reformieren des Steuersystems anbetrifft. Und da war wiederum Gerhard Schröder, der den Mann da angepackt hat, wo es ihn am leichtesten zu Fall gebracht hat. Also die Äußerungsweise. Er hat auch das Politsprech nicht bedient, hat sich sicherlich ungeschickt ausgerückt an der einen oder anderen Stelle und war dann weg. Auch den hätte ich sehr, sehr gerne gesehen. Das war so mein persönlicher letzter Hoffnungsträger. Ich merke, welches Lebensalter ich hier schon reinwerfe. Das ist nämlich, glaube ich, vor Merkel noch gewesen. Das war an diesem Stoiber-Wahlkampf. Professor Kirchhoff. Das war, glaube ich, der letzte ernsthafte Externe, der mal versucht wurde reinzubringen. Und um jetzt den Kreis zu schließen, wir haben jetzt mehrere Externe in Machtpositionen. Vielleicht sogar alle, die da im Kabinett sind, haben irgendetwas außerhalb der Politik geleistet. Das wird sehr spannend. Das kann nicht schlecht sein. Dementsprechend freue ich mich durchaus auf die nächsten 2 bis 4 Jahre und merke auch in meiner Szene übrigens ein gewisses Wendehalstum. Das ist ja auch deutsche Tradition. Es gab auch.
Ah, das finde ich spannend. Ja, okay. Ja. Da gibt es dann einige, die jetzt plötzlich dir auf die Schulter klopfen, die wahrscheinlich noch irgendwie vor 2 Jahren haben sie gesagt, nee, mit dem wollen wir nicht zusammen auf dem Plakat erwähnt werden.
Also, die wollen immer noch nicht mit mir zusammen auf dem Plakat erwähnt werden.
Okay, das ist dann die nächste
keiner
Stufe.
Auf die Schulter. Aber ja. Es gibt dann Leute, die so ganz, ganz mutig jetzt auch Witze über Lauterbach machen und über Abstandsgebote, jetzt wo das keine Folgen mehr hat. Und die auch bei Trump etwas weniger draufhauen, als sie es noch in der ersten Amtszeit gemacht haben. Und das erinnert mich so ein bisschen an die ganz, ganz Mutigen, die Ende November 89 aus der SED ausgetreten sind. Und trotz alledem, mir hat neulich eine hochrangige Frau, so möchte ich es mal sagen, gesagt, ich möge mich darüber nicht aufregen, über diese Wendehälse, denn wenn es darum geht, etwas zu ändern, braucht man auch die Wendehälse als Füllmaterial. Denn die sorgen dafür, dass die Quantität steigt. Und man kann eine Änderung nicht nur über Qualität bewirken. Das war ein Argument, was zog. Deswegen habe ich ja, sogar mit diesen Leuten meinen Seelenfrieden gefunden.
Wie ja, kommt es denn dazu, dass wir die Politbesetzung haben, die wir haben? Also zum Beispiel, mein Lieblingskatastrophenbeispiel ist ja das Außenministerium. Wie ist das möglich, dass, also ich erzähle es ja immer gerne, dass ich die E-Mails der Grünen mitgekriegt habe, weil ich in dem Verband war, wo auch Annalena Baerbock drin war, und ich habe viele E-Mails gesehen und es ist mir nie aufgefallen durch irgendwelche originellen Vorschläge, durch irgendetwas, wo ich dachte, oh, das ist aber interessant, sondern es war immer so im Bereich 3 bis 4 oder auch 4-, ja, also es war nichts Tolles, aber es ging wie in der Rolltreppe, ging es immer weiter nach oben. Was ja. ist denn Ihre Meinung, wie kommt sowas zustande? Warum dieser unaufhaltsame Aufstieg?
Ja, ich glaube, das kann man recht leicht beantworten. Das kommt dadurch zustande, dass es Menschen gibt, die das haben wollen. Denn der andere Weg wäre ja zu sagen, und viele Menschen glauben tatsächlich noch dran, auch in meinem engsten Umfeld, dass zum Beispiel diese Frau Baerbock sich durch Qualität ausgezeichnet hat. Die hat dann Abstimmungen gewonnen gegen andere Leute, weil sie einfach besser war. Und ihre Kompetenz hat sie dann nach demokratischen Prinzipien in dieses Amt gehievt. Da das meines Erachtens vollkommen ausgeschlossen ist, wird es Menschen geben, wer auch immer das ist, die Frau Baerbock hier in dieser Besetzung einfach als die richtige erachten, genauso wie Frau von der Leyen da ist, wo sie ist, weil bestimmte Leute das haben wollen. Also ich glaube überhaupt gar nicht mehr, dass irgendeiner in der Politik wegen Kompetenz nach oben kommt. Ich finde also den Gedanken daran schon fast absurd, denn wenn du wirklich nach Überzeugung handelst und fachliche Argumentationen den Ausschlag geben lässt, dann kommst du nicht umhin, auch deinem härtesten Gegner einfach mal zuzustimmen. Und das gibt's ja eigentlich gar nicht. Es gibt ja den Widerspruch aus Prinzip. Und das verhindert gute Politik. In der Theorie ist dieses System natürlich ganz toll, aber in der Praxis bedeutet das, das ist jetzt unsere Agenda. In dem Medienseminar wird gelernt, wie man bei Maischberger das am besten verkauft. Dann musst du mal sagen, lassen Sie mich ausreden. Ich habe Sie auch ausreden lassen. Und das ist dann ein Fallbieten von Produkten. Und dementsprechend, glaube ich, lässt sich da der Werdegang bestimmter Leute einfach dadurch erklären, dass sie die richtigen Unterstützer hatten und sicherlich in der freien Wirtschaft einen anderen Konto auszurennen.
Ist das, wenn man jetzt Trump sieht, dann könnte man ja sagen, er ist so ein Bild wie jemand, also ich habe ihn öfters als Partycrasher bezeichnet, dass so jemand einen Erfolg hat, ist ja, weil er ganz anders ist und weil die Leute es auch satt haben, mit diesen rundgelutschten Campino-Bonbons zu tun zu haben, die keinerlei, also es waren ja lauter Skandale, wo man dachte, das reicht normalerweise, um jemanden für immer zu beseitigen, hat aber bei der Bevölkerung nur dazu geführt, dass man gesagt hat, also als er da ankam, you can grab them by the pussy, dann war das, hieß es Locker Room Talk. Also ist es nicht so, also wäre Trump nicht auch eine Figur, die in Deutschland entstehen könnte, wenn jemand sich mal traut, sozusagen vollkommen fast leicht alkoholisiert zu sagen, was er denkt. Wäre das nicht ein Befreiungsschlag?
Ja, das wäre denkbar, aber das ist natürlich so, dass eine solche Figur auch alle 100 Jahre mal auftaucht. Also in der amerikanischen Geschichte der fast 50 Präsidenten hat es durchaus auch mal solche Haudegen gegeben, die das System ein bisschen auf links gezogen haben. Da müsste ich nachschauen, wer das war, aber ich kann mich durchaus erinnern, dass da immer wieder Leute waren, die das Establishment vor den Kopf gestoßen haben. Hier in Deutschland wäre das auch möglich mit einer dementsprechenden Medienfigur. Ich weiß aber nicht, ob ich das unbedingt gut fände, denn Popularität hilft. Man merkt es immer wieder, wenn bei Bürgermeisterwahlen einfach auf die Liste handschriftlich noch irgendwie der Trainer des umliegenden Bundesligavereins draufgeschrieben wird und plötzlich unerwartet 24 Stimmen hat. Also hart ausgedrückt, Herr Pohlmann, ich glaube, Dieter Bohlen hätte Chancen, wenn er sich in irgendeiner Partei arrangieren würde. Das ist ernst gemeint. Also ich möchte es an dieser Stelle nochmal sagen, es ist ernst gemeint. Oder sagen wir mal, wenn wir jetzt nicht in dieses Bohlenfach greifen, nehmen wir mal Maschmeyer. Maschmeyer würde sich plötzlich in der SPD engagieren und würde auf Marktplätzen Reden halten und würde es ein Stück weit amerikanisieren, so dass die Leute immer noch ihre gewohnte Identität bewahrt sehen und das nicht zu amerikanisiert empfinden. Aber es ist niemand in Sicht, denn die Politikkaste bleibt gerne unter sich. Das merkt man. Im lokalen Bereich ist das was anderes. Also jeder, der mit Lokalpolitikern zu tun hat, korrigiert mich gerne, korrigieren Sie mich, wenn ich das falsch wiedergebe, erlebt andere Charaktere als bei dieser wirklich medial begleiteten Politik. Es gibt im Bereich der Lokalpolitik Leute, die sind echt in Ordnung, die sind fleißig, die sind kompetent und die sind auch zu Zusammenarbeit in der Lage, weil sie sich eben nicht dafür rechtfertigen müssen. Und das ist gut.
Ludger, nochmal einen Blick auf das Gespräch, das für so große Wellen gesorgt hat auf X zwischen Alice Weidel und Elon Musk. Das hast du als kabarettistischer Beobachter sicherlich auch gesehen.
Ja, ich habe es gesehen, beziehungsweise also ich habe es gehört. Ich war ja überrascht im Vorfeld, weil ich dachte, Mensch, wenn der reichste Mann der Welt Frau Weidel einlädt, dann fliegt die dahin. Ich dachte wirklich, die treffen sich da. Also mindestens wird das auf diese Art und Weise aufgezeichnet, wie wir das hier machen. Aber dann war das mehr so ein WhatsApp-Call und darüber war ich erstmal überrascht und man hat gesehen, was passiert, wenn zwei Menschen völlig unvorbereitet sind. Ich stand dem Ganzen ja per se sehr positiv gegenüber, aber konnte einfach den Humoristen nicht abstellen und fand einiges dann doch auch sehr, sehr amüsant, was dann da abgearbeitet wurde, diese Pausen. Und dann, wir kennen das alle aus dem Privatleben, dieses Einsetzen zur selben Zeit, wenn eine Denkpause vorbei ist und dann bitte nach Ihnen, nein du. Und das war schon sehr, sehr merkwürdig. Ich habe das mal auf der Bühne verglichen mit einer Situation, wo zwei entfernte Verwandte rein zufällig bei einer Beerdigung am Kaffeetisch zusammensitzen und dann nicht wissen, worüber sie reden wollen. Und das führt natürlich zwangsläufig dazu, dass du nach 10 Minuten über Hitler redest und nach einer Stunde über Gott. So ist das. Ne? Also da ähnelt die große Welt auch der kleinen Welt. Mir ist aufgefallen, um das jetzt mal wieder in unseren Themenfeld reinzubringen, dass unsere Politiker plötzlich sehr, sehr klein wurden. Ich erinnere mich an eine Zeit, das ist jetzt knapp 10 Jahre her, wo ich auf der Bühne zum ersten Mal auch ein paar Sachen gesagt habe, Sachen auch in Frage gestellt habe, die sich nicht gehören. Also Systemfragen einfach mal stellen. Systemfragen dahingehend stellen, das Ganze humoristisch aufzuarbeiten. Mehr eigentlich nicht. Und ich merkte den Gegenwind und ich bekam Angst. Also es war wirklich so, dass ich dachte, ich muss mich hier zurückhalten und ich muss zumindest mal auf die Stopptaste drücken, denn die Berichterstatter, die sind alle so mächtig. Ein Lokalredakteur kann mir gerne meine ganze Karriere zerstören. Und dann habe ich sehr, sehr viel Acht gegeben, kein Wendehalstum, sondern ich habe sehr Acht gegeben, wie kann ich es formulieren, dass es vielleicht noch besser abgesichert ist, rhetorisch. Und diese Furcht ist total gewichen, allerspätestens, als ich merkte, dass dieses Aufregen aus der deutschen Politik plötzlich so nichtig wirkte. Also Trump beleidigt deutsche Politiker, und die wehren sich dagegen und wirken alle so klein. Das hat mich erinnert an eine Raumschiff Enterprise-Folge, wo dann plötzlich am Ende der Folge diese großen Machthaber, mit denen es man zu tun hatte, die über Möglichkeiten verfügten, einfach mit Blick Menschen irgendwie auf den Boden zu schmeißen, die waren dann am Ende nur so ganz kleine also so ganz kleine Figürchen, die dann auf ihr Normalmaß runtergeschoben sind. Bitte nicht falsch zitieren jetzt oder Stellen suchen. Ich habe nicht unsere Politiker mit Kakerlaken gleichgesetzt, sondern ich habe von dieser Star Trek-Folge erzählt. Heißt also, ein bisschen wird im Moment auch die deutsche Politik auf Normalmaß runtergestutzt. Dem Herrn Musk, und das hat auch Jens etwas zu tun mit diesem Gespräch, aus der Erkenntnis dieses Gespräches, dem Herrn Musk ist das völlig egal. Der beleidigt die Leute und sieht das als Teil seiner Free Speech Agenda. Und hier habe ich eine Frage an euch. Also das, was keiner thematisiert hat in den Medien, ist, warum kennt Elon Musk überhaupt deutsche Politiker? Fragen wir uns mal, welche Staatsoberhäupter wir kennen von großen Ländern. Ja, Trump kennen wir. Frankreich, ja. Bei Großbritannien wird es schon schwerer. Spanien kennen wir gar nicht. Und bei Skandinavien sagen wir automatisch, ja, Staatsoberhaupt ist wahrscheinlich Königin Silvia. Aber wen kennen wir als Oppositionspolitiker? Niemanden. Warum kennt ein Elon Musk überhaupt die Partei AfD, geschweige denn deren Protagonisten? Auf der Bühne habe ich es gesagt.
Bitte was? Weil er Tesla in Berlin, Grünheide, weil das Werk da ist und weil er damit, er muss ja gebrieft werden, was hier los ist. Ja, ich glaube, das ist meine Erklärung.
Ja, da wird es natürlich Leute gegeben haben, die er gesehen hat, die er getroffen hat. Aber so dieses aktive auch dann dafür einstehen, das verwundert mich sehr.
Das verwundert mich auch. Also das ist so ein, ich glaube, das ist so ein bisschen hemmsärmeliges Rebellentum, was in USA gut möglich ist und bei uns überhaupt nicht möglich ist. Aber wenn ich jetzt mit dem Kabarettisten, ich hatte den Eindruck bei dem Gespräch Alice Weidel und Elon Musk, ich fand sehr flirtartig, das Gespräch. Ich fand, die haben miteinander geflirtet, ja.
Wenn Sie das als flirtartig bezeichnen, kann ich da ein Stück weit mitgehen, denke aber sofort an Karen Mioska und Robert Habeck als Vergleich. Also, wenn dann schon Weidel und Musk auch schon flirtartig war, dann geht das aber bei Mioska mit Habeck,
da fallen mir nur Sachen ein, die in die Richtung Obszönität gehen, da will ich nicht drüber reden. Ja.
Okay, also reden wir nicht drüber, machen wir einen Punkt.
Aber ich finde dieses Thema, noch mal viel spannender, oder diesen Gedanken, das, glaube ich, fragen sich viele, warum Elon Musk so sehr sich auch überhaupt in Deutschland hier einmischt. Ja, und das war ja deine Frage, Ludger, und das ist, also ich habe es mir auch damit beantwortet, ich denke irgendwie, er scheint hier, warum auch immer, ein Interesse zu haben oder ja, vielleicht hat er ja auch mal eine deutsche Freundin, man weiß es nicht. Also keine Ahnung, was es ist. Auf jeden Fall, ich habe jetzt hier gerade, das fand ich ganz lustig, ich habe mir so ein paar Fun Facts rausgesucht vor dieser Sendung und eine zum Beispiel davon ist, Ursula Trump backt essbares Porträt von Donald. Ursula Trump hat in ihrer Bäckerei in Freinsheim Gebäck gebacken, das mit einem essbaren Porträt des gewählten US-Präsidenten Donald Trump verziert ist. Die Bäckerei in der Nähe des Ortes Kallstadt, aus dem die deutschen Vorfahren des gewählten US-Präsidenten Donald Trump stammen, verkauft das besondere Gebäck am Tag der Amtseinführung. Ich hatte jetzt als Gag noch daneben geschrieben, gibt es auch bald den Pullman-Keks, aber den Gag brauchen wir jetzt hier an dieser Stelle nicht.
Und du hast
nein,
ihn
aber
trotzdem
ich frage mich, ob das irgendwie auch was mit Wurzeln zu tun hat. Oder es ist wirklich eine spannende philosophische Frage. Darüber könnte man jetzt wahrscheinlich noch eine halbe Stunde philosophieren.
Ja, sollten wir nicht machen, aber wenn du es jetzt schon anschneidest, muss ich da andocken, lieber Jens, denn ja, ich bin durchaus mit der Familiengeschichte von Donald Trump dahingehend vertraut, dass ich weiß, was da mit seinem Großvater passiert ist in Rheinland-Pfalz. Das ist sehr, sehr bewegend auch. Und ich mache hier ungern den sprachlichen Klugschwätzer, aber wahrscheinlich heißt die Frau nicht Trump, sondern Trump. Und hat dieses Gebäck gezaubert aus Kallstadt. Da kommen ja einige her, die nach Amerika gegangen sind und dort Karriere gemacht haben, unter anderem auch die Heinz-Dynastie. Ich glaube, das waren sogar Nachbarn. Also das ist ein Nest. Es gibt immer noch sehr, sehr viele, die dort Heinz heißen in der Gegend. Und das sind mindestens mal entfernte Verwandte dieser Heinz-Dynastie. Und um das kurz zu erwähnen, was die Geschichte bewegend macht von seinem Opa, Das mache ich jetzt aus dem Gedächtnis. Vielleicht ist es nicht ganz präzise. Der Opa war ein Abenteurer, der dann aber in Rheinland-Pfalz sesshaft wurde. Aber man sagte ihm seinerzeit, nee, du warst zu lange weg, jetzt 10, 15 Jahre in Amerika. Du musst jetzt wieder abhauen und musst deine schwangere Frau mitnehmen. Und dann hat er das notgedrungen machen müssen. sind also mit dem Schiff rüber und da wurde dann sofort nach Ankunft der Fred Trump geboren. So war das, glaube ich. Und die beiden hatten vorher noch in Ludwigshafen geheiratet. Ja, ich bin überzeugt davon, das wirkt auf einen Mann wie Trump. Und was Elon Musk angeht, hatte ich ihn im Verdacht, dass der sich mit deutschen Philosophen beschäftigt hat. Oh. Denn ich kann diesen Verdacht auch begründen. Ich kenne durchaus Amerikaner, die sich eingelesen haben in die Werke der großen Denker. Und da geht es insbesondere um Schopenhauer zum Beispiel, aber auch bis hin zu Nietzsche. Und das geht dann so weit, dass die sogar Deutsch lernen, um die Tragweite dieser Gedanken noch besser erspüren zu können. Und wenn du das mal machst, wenn du in diesen deutschen Denkern drin bist und zu denen Kontakt aufnimmst, dann hast du zu diesem Deutschland eine ganz andere Beziehung. Und das kann sich auch in einer solchen Haltung auf politischem Terrain niederschlagen. Und Herr Pohlmann, Sie werden es nicht glauben, ich habe einmal kurz Yes gerufen bei diesem Gespräch mit Weidel, als der Name Schopenhauer fiel, von Musk. Also vielleicht kennt er sich nicht so gut aus, wie ich das für möglich halte, aber zumindest weiß er, wer Schopenhauer ist. Und das könnte ihm so eine innere Beziehung zu Deutschland gebracht haben. Ich halte das für
Ich hab's jetzt, Leute. Mir ist gerade die Intuition gekommen. Ich weiß jetzt, warum. Musk fährt BMW.
Okay, alles klar. Wir müssen es, genau, wenn die Sendung schon 4 Stunden geht, müssen wir es auf Profane runterbrechen und sagen, weg mit Schopenhauer, der Mann fährt BMW und dadurch kommt die deutsche Sympathie. Ey, du machst
und zwar
die Gags.
Ein Verbrenner. Ja,
ja. Der Verräter, ja, genau.
Der war gut jetzt.
Ja, finde ich auch erstaunlich. Nach 4 Stunden hätte ich jetzt gar nicht mehr damit gerechnet. So, aber das liegt an unserem tollen Gast Ludger. Von daher,
ja, ich freue mich ja, dass du mich kontaktiert hast heute und ich hoffe, ich oute dich jetzt nicht, wenn ich sage, dass wir kürzlich auch mal in anderer Funktion Kontakt hatten. Da habe ich den Spieß umgedreht. Ich habe dich befragt für den Kontrafunk und ja, also unverhofft kommt oft. Dementsprechend, ja. Vielleicht kommst du ja mal zu einem meiner Live-Auftritte. Ich guck mal, was in Hamburg in der Nähe los ist. Bielefeld, deine Heimat, die ist wahrscheinlich zu weit weg. Da wäre Ende Februar etwas im großen Stil, aber du kannst dir meiner Spam-E-Mails ab sofort sicher sein.
Und da freue ich mich, die Live-Auftritte endlich mal nicht nur im Internet, sondern eben auch live zu erleben.
Ja, sogar auf
X. Und wie gesagt, von mir nochmal große Empfehlung, sich das anzuschauen.
Ich danke dir dafür. Wenn du es zur Sprache bringst, dann nehme ich das natürlich gerne an. Ich hätte es jetzt nicht allzu offensiv gemacht, aber du hast es zweimal gemacht und dann sage ich, ja, wenn du mich empfiehlst, dann werde ich bestimmt nicht widersprechen.
Soll ich es nochmal sagen, aller guten Dinge sind 3?
Nein, das hat jetzt jeder, dann wird es unangenehm. Aber jeder, so, weiß, jeder Mensch Buchen. Weiß, wie eine Information kommt. Da müssen wir jetzt auch nicht großartig noch was hinweisen. Also davon bin ich überzeugt. Ich hoffe, ihr habt das hier wirklich die ganze Zeit genussvoll über die Bühne gemacht. Ich habe natürlich nicht alle 4 Stunden gesehen, aber ich habe mich ja geoutet eben. Ich habe den Brennpunkt gesehen, also Lokalzeit Washington sozusagen.
Das werde ich mir jetzt gleich angucken. Ja.
Machen Sie das mal und Sie werden an mich...
Gerne du. Ja.
Gerne, okay, alles klar. Dirk. Prima.
Ja, das ist mir heute auch aufgefallen, dass Dirk fast alle siezt und ich duze, was daran liegt, dass bei Fair Talk natürlich, wenn wir uns zum ersten Mal sehen oder ich die Gäste zum ersten Mal sehe, dann per Sie, aber irgendwie dann kommt man doch relativ schnell danach zum Du und ich finde es dann immer so blöd, dann weiter zu sitzen. Also, weil das ist auch so, warum? Also, das verstehe ich. Dann will man irgendwie so eine Haltung wahren. Ja.
Das Sie ist gar nicht schlecht. Also, Dirk, ich finde das Sie nicht übel. Und ich muss auch so mittlerweile sagen, als Mann, der die 50 überschritten hat mittlerweile, dass Sie beim Frauen kennenlernen, hat auch fast einen erotischen Begleitfaktor, den ich vorher gar nicht kannte. Also das ist sehr, sehr, das ist fast knisternd.
Mhm. Aber würdest du jetzt sagen, Sie und Vorname oder Sie und Nachname? Also Sie Ludger oder Sie Dirk?
Ich würde gerne diese angelsächsische Variante in Deutschland etabliert sehen. Es wurde immer wieder versucht und es hat nie geklappt. Ich glaube, der Letzte, der das sehr offensiv gemacht hat, war Blackie Fuchsberger bei Maischberger, dass er Sandra und Sie gesagt hat. Und sie hat sich darüber lustig gemacht, weil das einfach nicht unserem Sprechempfinden entspricht. Ich würde mich freuen. Also es kommt ja so viel rübergeschwappt aus dem angelsächsischen Raum, auch an Worten, an Scheinanglizismen. Dieses Siezen und Vorname, das fände ich ganz große Klasse. Da wir das nicht haben, Jens, müssen wir uns halt duzen, weil das Sie in Anbetracht dessen... Wir können uns auch streiten
und sitzen. Ab sofort, dass wir ein Satz per Sie und ein Satz per Du und damit stiftest du ja richtig Verwirrung.
Ich gucke mal, was mit Sternchen und Bindestrichen möglich ist. Dann können wir das ja mal als nächstes angehen. Also in dieser Dreierkonstellation steht jetzt das Du und das wird von meiner Seite auch nicht mehr zurückgenommen, egal was ihr euch für Schandtaten erlaubt.
Das ist angenommen. Gut, Ludger, vielen lieben Dank. Prima.
Sehr gerne, hat Spaß gemacht und alles
Gute. Ja, fand ich auch. Und ich freue mich, wenn wir uns dann ganz bald bei dir mal auf Tournee sehen oder du wieder in einer unserer Sendungen sitzt.
Jawohl, wir bleiben in Kontakt und ich darf jetzt immer mal ganz, ganz doof fragen. Ich klicke jetzt hier einfach die Kreuzchen und dann ist Schluss, oder?
Ja, genau.
Dann grüßt man an der Stelle.
Da drauf und dann bist du raus.
Okay, dann bin ich hier mit raus. Okay. Macht's gut und bis bald. Vielen Dank.
Tschüss. 4 Stunden, 9 Minuten sehe ich gerade, lieber Doug.
Kommt Blut aus dem Ohr, ne? Da heißt das.
Ja, okay. Ein spannender Ritt und hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Wir haben es geschafft, sozusagen zwischen Ernsthaftigkeit und Spaß hin und her zu springen. Das ist ja schon mal etwas. Ja,
ja, auf jeden Fall. Und freuen uns auf alles Weitere und auf eine nächste Live-Sendung, wie gesagt, vielleicht zur Bundestagswahl. Wir schauen mal, es liegt ja auch immer so ein bisschen daran, was möglich ist und jetzt hätte ich beinahe wieder zum Schluss gesagt, wie wir unterstützt werden und mit wir meine ich halt alternative Medien, Apolut und viele andere auch, ja, weil ohne das ist es nicht möglich.
Ja, also, da kann ich mich nochmal anschließen, weil das ist tatsächlich, wenn die Leute wüssten, also wie mit Bordmitteln gearbeitet wird, wie mit wie viel Enthusiasmus, mit wie viel Herzblut, das ist halt das, was den Unterschied ausmacht zum Beispiel zum Unterhaltungskombinat Frohsinn, wie ich das ZDF immer genannt habe, ja, oder anderen Sendern, die dann solche Abläufe haben, ja, und wo, es ist viel direkter und die Atmosphäre ist tatsächlich in einer Weise freilassend, wie ich es in den Öffentlich-Rechtlichen nicht erlebt habe. Es gab Redaktionen, wo es eine Menge nette Leute gab, das kann ich sagen, aber die Gesamtstimmung, also sind ja auch oft Pförtner oder sowas, die oder das Bodenpersonal quasi, was nett ist, aber in den Alternativmedien ist irgendwie die Luft ist besser, ja. Man ist irgendwie mit frischer Brise unterwegs, kann ich sagen.
Ja, der Umgang ist sehr respektvoll und von daher vielen Dank übrigens auch ans gesamte Team. Also ich hatte es ja eben schon mal erwähnt, wie viele da auch im Hintergrund rumwuseln und helfen und also alle diejenigen, die das möglich machen, vielen Dank auch an euch, weil ganz wichtig, dass man ein gutes Team hat, auf das man sich verlassen kann und das konnten wir heute wieder und von daher herzlichen Dank.
Und Leute mit hoher Qualifikation, muss man auch noch sagen, ne? Genau. Okay.
Gut. Ja. Leute mit hoher Qualifikation und gute Moderatoren finden wir auch noch fürs nächste Mal.
Wenn das mal tschüss. Was wird. Okay, dann tschüss. Ja.
Dies war tschüss. Eine Produktion von Apolut. Bei uns hören Sie vor allem Stimmen, die im Mainstream nicht zu Wort kommen, denn auch diese gehören zum Meinungsspektrum in einer Demokratie. Apolut ist unabhängig von Werbekunden und Rundfunkgebühren. Allein Ihre Unterstützung macht unser Programm möglich. Dank Ihres Engagements können wir unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen. Alle Informationen zu Bitcoin und Bankverbindung finden Sie unter apolut.net/unterstützen. Teilen Sie unsere Beiträge gerne mit Ihren Freunden und Kollegen, um unsere Reichweite zu stärken. Wenn Sie zukünftig keinen Beitrag verpassen wollen, können Sie unsere Social-Media-Kanäle sowie unseren Newsletter abonnieren. Mehr Infos finden Sie unter apolut.net/newsletter. Danke für Ihren Support.
Apolut. Jetzt erst recht.